Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Ich bin Timo Grampes und möchte starten mit R. Kelly.
I believe I can fly. I believe I can touch the sky.
I Believe I Can Fly im Slowdown-Mix von Hartwig Fenz haben Sie gehört. Das ist natürlich kein wahlloser Schabernack, sondern hat einen ernsten Hintergrund. Über 20 Jahre schon gibt es Missbrauchsvorwürfe gegen R. Kelly. In den USA ermittelt deswegen die Staatsanwaltschaft in Georgia gegen ihn. Und trotzdem stehen zwei Deutschlandkonzerte auf dem Programm, gegen die jetzt eine Petition ins Feld zieht. Über die sprechen wir gleich in diesem Mittwochskompressor. R. Kelly-Konzerte sind gerade sehr out, das darf man so sagen. In den USA sind sie so gar nicht angesagt im Zuge der Missbrauchsvorwürfe gegen ihn und der damit einhergehenden staatsanwaltschaftlichen Ermittlung. In Deutschland sieht das anders aus, warum auch immer. Da sind zwei R. Kelly-Konzerte geplant im April in Ludwigsburg und in Hamburg. Und genau gegen diese Konzerte zieht jetzt eine Petition ins Feld, die heißt R. Kelly stummschalten, Sexualverbrechern keine Bühne geben. Ich spreche drüber mit Miriam Davutwandi, Chefredakteurin vom Splash Mag, das ist das Magazin für Musik, Stil und Punchlines. Hallo.
Hallo.
Wer steht denn hinter der Petition?
Dahinter stehen meine Kolleginnen, einmal die Moderatorin Salva Humri und das feministische DJ-Kollektiv Homies aus Berlin. Die haben das gestartet.
Jetzt darf R. Kelly ja in Deutschland auftreten, in den USA nicht. Wie ist das überhaupt zu erklären?
Eigentlich ist das nicht zu erklären, beziehungsweise man müsste da ganz weit ausholen. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass Profit gemacht werden möchte. So wie er geschützt wurde seit 20 bis 30 Jahren, passiert das in Deutschland eben auch. Da sind ganz viele Menschen involviert, Labels, Bookingagenturen, Managements und die wollen natürlich alle daran profitieren. Außerdem liegt es auch daran, dass viele Leute den Betroffenen nicht glauben. Viele der Personen, die betroffen sind, waren zu dem Zeitpunkt so jung, dass sie nicht verstanden haben, was passiert. Außerdem geht es insbesondere um schwarze Mädchen, die betroffen sind. Die werden oft hypersexualisiert. Dazu gibt es auch Studien, denen wird häufiger nicht geglaubt. Es wurden viele Vergleichszahlungen geschaltet. Das heißt, erstmal wurde den Beteiligten nicht geglaubt und R. Kelly wurde zusätzlich natürlich von großen Machtstrukturen geschützt. Und ich glaube, das hat das ermöglicht.
Mhm. Beim Dürfen muss man vielleicht noch hinzufügen, es gibt jetzt noch keine Verurteilung. Und sicherlich gibt es auch immer wieder eine Argumentation, die etwas mit Freiheit der Kunst zu tun hat. Aber auf der anderen Seite gibt es ja eben sehr massive Vorwürfe. Die sind zwei Jahrzehnte alt. Es gab eine aufsehenerregende Doku, in der sehr, sehr viele Gesprächspartner gegen ihn ausgesagt haben. Wie ist denn das eigentlich zu erklären, dass jetzt anscheinend etwas Größeres gegen ihn in Bewegung kommt und so viele Jahre vorher nicht?
Genau, also ich finde, bei der Frage muss man immer ganz vorsichtig sein, wie man sie genau formuliert, weil ganz oft kann auch Victim Blaming entstehen. Also wenn man fragt, warum melden sich Leute erst jetzt zu Wort, dass das eben nicht passiert, um das mal positiv zu sehen.
Ich dass glaube Opfer schon, verhöhnt einfach, werden oder nicht ernst genommen werden.
Genau. Um das mal positiv zu betrachten, ich glaube schon, dass heute andere Zeiten herrschen als Anfang der 90er, als die ersten Vorwürfe aufkamen, als R. Kelly zum Beispiel die damals viel jüngere Aaliyah heiratete. Ich glaube, das haben wir schon vielen politischen Bilderinnen und Feministinnen zu verdanken und natürlich auch der MeToo-Bewegung. Und es liegt bestimmt auch an dem Kollektiv in dem Fall. Also Dream Hampton, die diese Doku gedreht hat, war sehr bemüht, auch eine Masse von Leuten in diese Doku reinzubekommen, die ja auch 6 Stunden dauert, auch viele namhafte Personen dazu zu bewegen, sich dazu zu äußern. Deshalb glaube ich schon, dass es auch um die Zeit geht, in der wir uns befinden und auch um die Masse der Aussagen.
Wie haben denn die Hip-Hop-Medien jetzt auf die Petition gegen die Konzerte in Deutschland reagiert?
Die Hip-Hop-Medien haben auf diese Petition reagiert, indem sie sie zum Beispiel geteilt haben. Aber insgesamt gab es da auch die letzten Jahre nicht besonders viel. Auch von meinen persönlichen Vorgängern nicht. Und klar, kein Mensch und kein Medium kann zu 100% politisch korrekt sein. Aber mir persönlich kam das schon zu wenig. Zumal auch teilweise 5 Stunden später fleißig andere problematische Rapper weitergepostet wurden. Ich glaube, viele sind da aus Zugzwang einfach mitgeschwommen und haben das gepostet, aber nicht unbedingt aus persönlicher Überzeugung. Und ich finde das eigentlich super wichtig, weil gerade wir als Journalistinnen die Macht haben, Leuten wie R. Kelly eben keine zusätzliche Bühne zu bieten und auch aufzuklären über die Problematiken. Und das können wir jetzt tun bei Künstlern, die mit Vorwürfen erst am Anfang stehen, wie 6ix9ine oder auch einem Drake, der sich ja gerade auch Vorwürfe anhören muss, dass man solche Leute vielleicht hinterfragt und nicht schon zum Beginn ihrer Karriere trotzdem weiterhin blind pusht.
Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die Konzerte stattfinden werden? Und dass diese Petition Aussicht auf Erfolg hat?
Ich kann mir schon vorstellen, dass die abgesagt wird. Alleine schon, weil ich auch hoffe, dass, falls es soweit kommt, vor Ort was passieren wird. Außerdem sind in so einem Konzert so viele Leute involviert, sei es die Location stellen, Caterer, was auch immer. Ich glaube schon, dass eine Partei zumindest irgendwie da nicht mehr mitspielen möchte. Zumindest hoffe ich das.
Miriam Davud-Wandi war das, Chefredakteurin vom Splashmag über die Petition gegen R. Kelly und seine Konzerte in Deutschland. Vielen Dank.
Danke.
Für alles auf dieser Welt gibt es ja einen Fachbegriff, nicht wahr? Also private Daten von anderen veröffentlichen zum Beispiel, das nennt man Doxing, also genau das, was der 20-jährige Schüler aus Hessen mit Daten von rund 1000 Politikern und Prominenten kürzlich gemacht hat im Netz. Über Doxing als Form digitaler Gewalt spreche ich mit Anne Roth, Medien- und Netzaktivistin, und sie ist Referentin für Netzpolitik für Die Linke im Bundestag. Hallo Frau Roth.
Hallo.
Erstmal zum Etymologischen vielleicht. Was sagt der Begriff eigentlich, Doxing?
Doxing, das haben Sie ja gerade erklärt, bezeichnet das Veröffentlichen von personenbezogenen persönlichen Daten in der Öffentlichkeit und ganz konkret in diesem Fall jetzt im Internet. Damit sozusagen mit der Digitalisierung kam der Begriff auf.
Lässt sich verstehen, wo die Anfänge liegen, vielleicht auch aus einer Zeit, in der man es noch nicht Doxing genannt hat?
Es hat das vermutlich schon vor dem Internet gegeben und da hat man es dann wahrscheinlich auch nicht so genannt. Es gibt verschiedene Herleitungen, verschiedene Erklärungen und ich glaube, so ganz wissenschaftlich erforscht ist es vielleicht auch noch nicht. Es gibt vor allen Dingen in der amerikanischen Entwickler-, also Computer-Programmierer-Szene eine Reihe von bekannten Fällen, die dem zugeordnet werden, die häufig, aber nicht ausschließlich auch was mit Sexismus zu tun hatten. Also weil zum Beispiel Programmiererinnen auf Technikkonferenzen sich bewegt haben und denen gewissermaßen mal gezeigt wurde, dass sie hier nicht so richtig erwünscht sind.
Sie sagen ja, Doxing, das hat eine frauenfeindliche Wurzel. Ist es das, was Sie meinen, oder woran machen Sie das fest?
Es hat eine frauenfeindliche Wurzel, genau. Und das ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Es gibt auch eine Reihe von anderen relativ bekannt gewordenen Fällen, die das auch beschreiben. Das sind Namen wie zum Beispiel Cathy Sierra, die eine Computerspielerentwicklerin gewesen ist, die 2007 ganz massiv bedroht worden ist mit ihrer Familie, auch und tatsächlich ihren Beruf dann aufgegeben hat. Das ist, glaube ich, der erste bekannte Fall. Und es gab dann verschiedene weitere. Anita Sarkeesian ist ein anderer sehr bekannter Name einer Frau, die sich mit der Rolle von Frauen in Computerspielen insbesondere auseinandergesetzt hat. Beide und andere sind nicht nur in Häkchen sozusagen mit ihren Daten in die Öffentlichkeit geraten, sondern auch massivst bedroht worden, mussten umziehen, Polizeischutz haben, Unterstützung und so weiter.
Wir haben durchaus die Zeit, um über einen Fall auch noch genauer zu sprechen, der für Sie besonders einprägsam ist.
Ich finde gerade diese beiden Fälle wirklich besonders einprägsam. Anita Sarkeesian, glaube ich, ist der Fall, der mit dem Begriff Gamergate insbesondere assoziiert wird, also wo es eben darum geht, dass sie sich mit Videogames besonders beschäftigt hat, dann eine Crowdsourcing-Initiative gestartet hat, um ihre eigene Videodokumentation zu Frauenbildern in Videospielen aufarbeiten zu können, also um das finanzieren zu können. Und in dem Kontext ist bei ihr eben massives Doxing vorgekommen, verbunden mit massiven Bedrohungen. Sie selber hat das dann auch dokumentiert, in die Öffentlichkeit gebracht, hat viel darüber gesprochen, ist daraufhin noch härter bedroht worden und hat tatsächlich dann aber sehr viel Geld auch bekommen für ihr Projekt, das es eben auch tatsächlich gibt. Das nennt sich Tropes versus Women in Videogames. Da sieht man sozusagen beides. Einerseits, dass es ein ja, feministisches Ziel gibt in dem, was sie da getan hat. Sie ist eine Feministin, ist deswegen massiv bedroht worden und gleichzeitig hat sie das aber auch sehr erfolgreich in der Öffentlichkeit sich dagegen gewehrt und dann auch thematisiert.
Was steckt in dieser Wehrhaftigkeit von ihr? Im Prinzip macht ja das Doxing jetzt auch klar oder macht der aktuelle Fall klar, dass wir alle betroffen sein könnten und schutzlos sein könnten unter Umständen und unsere Daten entblößt werden könnten. Also was an wehrhaften Mechanismen gibt es denn da, die wir in die Hand nehmen könnten?
Ich glaube, da liegt ein entscheidender Unterschied da drin, ob man oder wie prominent die Personen sind, die betroffen sind. Also der Fall, den wir jetzt gerade hier in Deutschland auch in der Öffentlichkeit hatten, die sogenannten Bundesleaks, wo ganz viele, oder da gibt es ja verschiedene Begriffe für viele Politiker, die davon betroffen sind, aber auch andere öffentlich bekannte Personen, die haben natürlich andere Möglichkeiten, sich zu wehren, sind allerdings auch auf eine gewisse andere Art und Weise angreifbar. Und dann gibt es gewissermaßen alle anderen Menschen, die keinerlei Prominenz haben und möglicherweise aber auch von sowas betroffen sind. Kurz danach sind ja dann ganz viele andere Daten nochmal geleakt worden oder bekannt geworden, dass es diese persönlichen Daten im Internet zu finden gibt, wo sicherlich ganz viele Menschen betroffen sind. Und es gibt verschiedene Dinge, die da zu tun sind. Das eine ist natürlich die Öffentlichkeit suchen und auch gucken, dass darüber berichtet wird. Das ist ja bei dem Politiker-Leak auch ganz massiv passiert, was einfach auch mit der Prominenz zu tun hat. Es gibt genauso aber auch viele Leute, die diese Öffentlichkeit für sich nicht als Lösung empfinden. Und das, finde ich, kann man auch niemandem vorwerfen. Es gibt also, um nochmal kurz auf die Gamergates zurückzukommen, Anita Sarkeesian ist in die Öffentlichkeit getreten. Kathy Sierra hat für sich entschieden, sie und ihre Familie sind bedroht, hat ihren Job hingeschmissen und ihren Blog geschlossen und hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Und das ist auch eine Reaktion, die bei ganz vielen Leuten auftritt, weil es eben so massiv unangenehm und bedrohlich ist. Was man dagegen tun kann, wenn es passiert ist, Daten, die in der Welt sind, eine persönliche Adresse, eine Kontonummer und so weiter, die kriegt man nicht mehr raus. Das lässt sich in der Form nicht wieder einfangen, sollte aber natürlich angezeigt werden und dann auch den Versuch geben, zumindest da, wo die Daten noch vorhanden sind, sie dann zumindest löschen zu lassen, weitgehend. Was auf jeden Fall auch eine Rolle spielt, sich dessen bewusst zu werden und sich vorher klar zu machen, dass sowas passieren kann und zu versuchen, die eigenen Daten so gut wie möglich zu schützen. Und da gibt es dann eine ganze Menge Dinge, die wir tun können. Es fängt dabei an, dass wir sichere Passwörter vergeben, dass wir nicht dieselben Passwörter für unterschiedliche Accounts im Internet benutzen, dass wir die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, da wo die sozialen Plattformen sie anbieten und verschiedene andere Dinge, die einfach gewissermaßen vorbeugend wirken.
Ich möchte jetzt natürlich kein Schreckensszenario zeichnen, allerdings durfte ich in Ihrem Vortrag über digitale Gewalt, den ich mir online angeguckt habe, eine Folie begutachten, in der Sie viele Unterkategorien digitaler Gewalt aufgeführt haben und Doxing war gefühlt eine von 20 bis 30. Also es war erschreckend, was alles möglich ist. Wie ordnet sich das Doxing das denn ein in die Form digitaler Gewalt?
Genau wie Sie sagen, Doxing ist eine Form digitaler Gewalt. Das ist ja ein sehr, sehr breiter Begriff. Also das bezeichnet alle Formen gewaltförmiger Aktionen oder Aggressionen, die technikbasiert sind oder im Internet, in sozialen Plattformen sich abspielen. Beleidigung, Bedrohung, aber auch Stalking zum Beispiel, das Nachspionieren.
Rachepornografie.
Rachepornografie beispielsweise. Dann eben wieder das Veröffentlichen von unterschiedlichsten Formen von Daten oder das Erpressen. Das heißt, die Androhung bestimmte intime Daten zu veröffentlichen oder die Erpressung von Geld beispielsweise. Das betrifft ganz viel Frauen, aber es betrifft natürlich nicht nur Frauen, sondern ganz viele andere Menschen auch.
Vielleicht werden wir wehrhaft, indem wir zumindest mal das Passwort variieren. Vielleicht mal zwei unterschiedliche Passwörter. Gegen das Doxing, über das ich gesprochen habe mit der Medien- und Netzaktivistin Anne Roth. Dankeschön.
Danke.
Kompressor hören, das heißt ja bekanntlich Jugend verstehen. In diesem Sinne sprechen wir über eine Jugendserie. Druck heißt diese Serie, produziert wird sie von Funk, dem ARD und ZDF Jugendangebot. Druck hat sogar aus der Funknische rausgeschafft ins lineare Fernsehen zu ZDF Neo. Das ist ja aus Erwachsenensicht eine Adelung, für die Jugend vielleicht eher redundant. Aber was diese Serie jetzt eigentlich über die Jugend erzählt und ob sie den Ton der Jugend trifft, darüber spreche ich mit Anna Wollner. Hallo.
Hallo, Timo.
Ja, worum geht's denn hier eigentlich?
Also ja, fangen wir mal so ein bisschen mit dem Was an. Also was ist Druck überhaupt? Denn das eine ergibt das andere. Die Kernzielgruppe, das sind die 14- bis 20-Jährigen. Also es ist ein explizit junges Publikum. Und es geht um eine fünfköpfige Mädelsgruppe an einem Berliner Gymnasium in der Oberstufe, die egal was kommt, zusammenhält.
Ich bin doch nicht irgendeine dahergelaufene Muschi, die man mal bumsen kann und dann links liegen lässt.
Ja, du bist eine stolze, selbstbewusste Muschi.
Was ist, wenn wir nicht mehr von den Jungs zu den geilen Partys eingeladen werden?
Dein Ernst? Es ist wichtig, dass wir uns wehren, wenn wir so von Männern behandelt werden.
Ja, aber können wir nicht mal chillen und nicht alles so krass ernst nehmen?
Sprechen so 14- bis 20-Jährige echt? Das waren ja sogar ganze Sätze.
Ich glaube, es ist tatsächlich sehr, sehr authentisch und es ist hier auch eine sehr bunte, eine sehr diverse Gruppe, unter anderem eine Muslima mit Kopftuch. Es klingt für uns vielleicht ein bisschen verstörend, aber ich fürchte, auf den Schulhöfen dieser Nation wird im Moment so gesprochen.
Und es wird gesprochen, das habe ich schon mal entnommen, über den Sex, beziehungsweise Sex wird das ja, also Bumsen, ne? mit weichem S ist mir aufgefallen, also über den Sex wird viel gesprochen.
Ja, das ist ein großes Thema, was die Jugendlichen hier beschäftigt. In der Überkategorie so ein bisschen Liebe, Freundschaft. Es geht um Leistungsdruck in der Schule. Es geht um Outings. Es geht aber auch, und das ist sehr, sehr schön, diese Themenvielfalt, um Mobbing. Also gefühlt alles, was junge Menschen bewegt. Und das wird hier sehr gut aus einem Lebensgefühl heraus und nicht eben so von oben herab erzählt. Also ich glaube, das ist eine Stärke der Serie, dass wir jetzt vielleicht mit den Dialogen gar nicht so viel anfangen können. Und wirklich für mich eine der schönsten Szenen, die ich gesehen habe, als alle fünf Mädels zusammen zum Frauenarzt geht, weil sich eine von ihnen alleine nicht hintraut.
Oh, so viele?
Das ist Kiki. Sie ist gekommen, weil sie erstes Mal haben wird und über Verhütung informiert werden möchte.
Ich will die Pille.
Also Sex. Wie alt bist du denn?
Schon voll alt. 17.
Ich war 26. Und im letzten Unisemester, da war das.
Hat es wehgetan? Hat es geblutet?
Ach ja, ein bisschen. Aber Alis Herz hat noch mehr geblutet. Ich habe ihn liegen lassen wie eine ausgedrückte Zigarette.
Hier werden eben auch Themen behandelt, die sich Mädchen vielleicht selbst nicht trauen anzusprechen. Also dass die Serie tatsächlich noch so ein bisschen einen Lerneffekt hat. Die Figuren sind cool, aber wirklich realitätsnah aus dem Leben gegriffen. Damals gab es ein sehr breit gestreutes Casting. Bewusst junge Menschen ohne Schauspielerfahrung wurden hier ausgewählt und die Themen und Typen der Charaktere aus der Zielgruppe heraus entwickelt. In vielen Interviews mit Jugendlichen, die Macher geführt haben, haben sie wirklich so ein Gespür für Themen und Ansprechhaltung gesucht und auch gefunden, eben mit Schauspielern, den Schauspielern großen Gestaltungsraum mitgegeben. Es wirkt daher nie so wirklich aufgesetzt, sondern wirklich für mich authentisch.
Wobei mein Eindruck jetzt nicht ist, dass diese Serie diese, ich sag's mal, räudigen Larry-Clark-Momente hat. Ja? Also so richtig räudige Jugendsprache ist es jetzt nicht. Es ist schon gesittet.
Die Serie will gar nicht provozieren. Also sie will überhaupt nicht übertreiben, sondern wirklich will eigentlich die Jugendlichen eher abholen. Und das schaffen sie.
Was ja bei der Serie so ist, ist, dass sie auf mehreren Kanälen ausgespielt wird. Also YouTube spielt eine Rolle und ZDF Neo spielt eine Rolle. Wie ist dieses Sehen überhaupt möglich überall?
Also es gibt mehrere Möglichkeiten, die Serie zu gucken und auch mehrere Kanäle. Es ist jetzt keine typische klassische Serie zum Bingen, also zum am Stück gucken, sondern sie hat wirklich ein etwas anderes, spezielles, aber auch interessantes Distributionskonzept, denn es gibt pro Folge um die 4-5 Clips, die nicht länger als ein paar Minuten sind. Das macht dann in der Summe so 20 Minuten pro Folge idealerweise und jeder Clip hat einen Tag- und eine Uhrzeiteinblendung und wird auch tatsächlich in Echtzeit auf YouTube veröffentlicht. Mhm. Also einen Clip mit Montag 7.35 Uhr Pausenhof wird auch genau am Montag um 7.35 Uhr veröffentlicht. Und das suggeriert so ein Live-Prinzip, das die Community nachvollziehen kann, weil die potenzielle Zielgruppe im Idealfall auch um 7.35 Uhr auf dem Pausenhof steht und das gleiche Lebensgefühl gerade hat. Diese Clips sind dann über die Woche gestreut und freitags gibt es dann eine sogenannte Lean-Back-Folge, also ein Zusammenschnitt aller Clips, meist dann 20 Minuten lang. Und das erinnert dann am ehesten an das klassische Format der Serie.
Und wenn Sie sich das angucken möchten, Druck gibt's quasi auf allen denkbaren Kanälen, ZDF Neo, YouTube oder irgendwo auch versteckt in der ZDF Mediathek. Anna Wollner war das. Dankeschön.
Gern geschehen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur am Mittwoch und zuverlässig zu einem Mittwoch gehört, dass einen Tag später neue Kinofilme starten. Wir haben jetzt wieder mal drei davon für Sie sauberst aneinandergereiht.
England Anfang des 18. Jahrhunderts. Das Land führt Krieg und im Parlament toben Machtkämpfe. Die Widersacher buhlen bei Hofe um die Gunst der Königin. Der in Venedig mit dem Silbernen Löwen ausgezeichnete Historienfilm The Favorite, Intrigen und Irrsinn, zeigt die gepuderte Hufschranzengesellschaft mit stilechter Ironie als Haifischbecken. Zum Glück hat die etwas unterbelichtete Queen Anne Lady Sarah Churchill als Beraterin.
Wer hat dich geschminkt? Gefällt's dir? Du siehst aus wie ein Dachs. Oh, denkst du, du könntest die russische Delegation so empfangen?
Nein.
Ich kümmere mich drum. Geh in deine Gemächer.
Die Königin gehorcht, denn Sarah, gespielt von Rachel Weisz, führt nicht nur die Regierungsgeschäfte, sondern ist auch ihre Liebhaberin. Doch dann taucht Sarahs verarmte Cousine auf und die gewitzte Abigail, gespielt von Emma Stone, macht sich schnell beliebt bei der zu skurrilen Belustigungen neigenden Königin.
Wir laufen mit den Hummern um die Wette und dann verspeisen wir sie.
Abigail droht Sarah als Favoritin abzulösen. Den Machtkampf der Frauen hat der griechische Regisseur Yorgos Lanthimos historisch frei, aber nicht unrealistisch inszeniert. Mätressen konnten mächtig, aber auch schnell abserviert sein. Kein Wunder, dass man hier mit brutalsten Methoden kämpft. Allerdings lässt das furiose Frauentrio den geschärften Blick für die politischen Zeitumstände vermissen, wie in etwa Benoît Jacquot's »Leb wohl, meine Königin« über den Hof von Versailles ausgezeichnet hat. Aber den Krieg um die wunderbar täppische Königin hat Lanthimos so amüsant wie böse in Szene gesetzt. Gnadenlos gekämpft wird auch im amerikanischen Spielfilm Creed II, der Fortsetzung von Creed Rocky's Legacy. Donnie, gespielt von Michael B. Jordan, der spätestens seit Black Panther zu den aufregendsten Hollywood-Jungstars gehört, hat es zum Box-Champion gebracht. Trainiert wird er immer noch von Rocky, den Sylvester Stallone nun zum 7. Mal spielt. Als Donnie von Victor, dem Sohn jenes russischen Boxers, herausgefordert wird, der einst im Ring Donnies Vater tötete, hält Rocky ab.
Mach das nicht.
Ich hab keine Wahl.
Das hat dein Vater auch gesagt. Und dann ist er in meinen Armen gestorben.
Regisseur Stephen Caple Jr. gelingt mit Creed II, der als Boxerfilm einem Genre angehört, das afroamerikanische Helden immer noch weitgehend ignoriert, eine Fortsetzung mit soghaftem Rhythmus. Donnie und Victor führen den Kampf ihrer Väter fort, aber anders als in Rocky IV von 1985 nicht als kalte Kriegsfeindschaft. Victor aus Kiew ist hinter der harten Schale ein anrührend sensibler Underdog. Der Kampf der beiden wird zum verzweifelten Ringen traumatisierter Söhne. Und wie Sylvester Stallone mit seiner unzeitgemäßen Aura, die ihn immer etwas fremdeln lässt in seiner Umgebung, dem Film seinen Stempel aufdrückt, ist große Kinokunst. Dass Drogenprobleme mittlerweile auch den weißen amerikanischen Mittelstand erreichen, kann man darin ablesen, wie Hollywood sich gerade auf das Thema stürzt. Kürzlich war Julia Roberts als Mutter eines Junkies in Ben is Back zu sehen. Jetzt kommt die Verfilmung der Erinnerungen eines renommierten Journalisten ins Kino, Beautiful Boy.
Es tut mir leid, Dad. Hör zu, ich brauche das Geld einfach, okay?
Wohin soll das führen?
Dieses Mal ziehe ich's durch, es läuft gut für mich.
Das hat David, gespielt von Steve Carell, oft von Nick gehört. Erst spät bemerkte er die Sucht seines Sohnes, auf den er, wie in Rückblenden zu sehen ist, immer so stolz war.
Weißt du, was wir machen? Wir gehen mal wieder surfen.
Ach, weißt du, ich stehe jetzt auf andere Sachen.
Bücher von Misanthropen und Depressiven zu lesen?
Ach komm schon, Dad.
David glaubt seinem Sohn nahe zu sein, bis Nick ihm gesteht, wie lange er schon Crystal Meth nimmt. Dem flämischen Regisseur Felix van Grüningen gelingt mit seinem Hollywood-Debüt ein erfreulich undidaktischer Film. Erlebte man Julia Roberts in Ben is Back als tapfere Löwenmutter, überwiegt in Beautiful Boy ein Ohnmachtsgefühl. Desillusionierend echt verkörpert Timothy Chalamet, der Jungstar aus Call Me By Your Name, mit jeder Faser seines Körpers Nicks Gefühl innerer Leere, wenn er entzieht. Einfache Erklärungen gibt der unvoreingenommene Film nicht, aber er zeigt plausibel, wie fatal sich die Sucht geliebter Menschen verdrängen lässt.
Christian Berndt hat Ihnen im Deutschlandfunk Kultur die Filme der Woche vorgestellt. Die können Sie ab morgen im Kino sehen. Ich bin Timo Grampes.